Guten Morgen. Wurdest du schon mal von jemandem gefragt, ob du an Gott glaubst, beziehungsweise ob du ein Christ bist? Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, wo ich das mal gefragt wurde. Und ich habe damals mit vollster Überzeugung Ja gesagt. Die Sache hatte allerdings einen Haken, und zwar war das 1,5 Jahre vor meiner Bekehrung. Ich war davon überzeugt, dass ich ein Christ bin, dass ich bekehrt bin. Allerdings musste mir Gott ein Dreivierteljahr später dann klar machen, dass das überhaupt nicht stimmt. Bist du ein Christ? An diese Frage kann ich mich noch gut erinnern. Es war nicht in dem Wortlaut, aber genau mit dem Sinn. Bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich wurde christlich erzogen. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich immer an Gott geglaubt und bis ich ein junger Erwachsener war, auch nie ernsthaft an Gott gezweifelt. Und obwohl ich ganz genau wusste, dass man sich bekehren muss, war mir das damals als gerade 16-Jähriger nicht bewusst, dass ich das nie gemacht hatte, als mir diese Frage gestellt wurde. Ich war überzeugt davon, dass ich ein Christ bin, ein Kind Gottes. Es war in dem Fall eine falsche Überzeugung, wie mir Gott dann ein Dreivierteljahr später deutlich klar gemacht hat. Gut, dass ich dann nochmal ein Dreivierteljahr gebraucht habe, bis ich mich bekehrt habe, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ja, warum erzähle ich euch das? Ich möchte heute über das sogenannte Vaterunser sprechen. Das Vaterunser ist ein Gebet, welches Jesus seinen Zuhörern unter anderem während der Bergpredigt weitergibt. Und ja, Jesus möchte uns damit zeigen, auf welche Art und Weise wir ja zu Gott beten sollen. Ich möchte das einfach mal vorlesen aus Matthäus 6. Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Viele kennen dieses Gebet und oft wird am Ende auch noch eine Lobpreisformel hinzugefügt, das ist eine sogenannte Doxologie. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Teil ist auch in vielen Übersetzungen heute vorhanden. Und selbst in den ersten Gemeinden wissen wir heute aus historischen Überlieferungen, dass diese Lobpreisformel schon verwendet wurde. Allerdings gehörte sie ursprünglich nicht zum Matthäusevangelium dazu, was nicht heißt, dass sie falsch ist, ganz und gar nicht. Gott zu loben und zu preisen sollte Standard sein für jeden Christen und ab Alltag sein. Aber das ist Thema für eine andere Predigt. Also zurück zum Vater Unser. Ja, seit den ersten Gemeinden wird dieses Gebet immer wieder gebetet. Haben eine Gemeindeordnung aus dem ersten Jahrhundert, aus dem späten ersten Jahrhundert, wo das schon drin steht. Und Jesus hat uns das ja auch nicht umsonst gegeben. Die Jünger haben ihn gefragt, wie sollen wir beten, und Jesus hat ihnen das gegeben. Aber wissen wir, was dieses Gebet bedeutet? Wenn wir das Vaterunser sprechen, ist uns dann bewusst, was wir da überhaupt beten? Denn hinter diesen Worten steckt deutlich mehr, als man vielleicht manchmal denken mag. Und eben weil da so viel drin steckt, werde ich auch nicht nur heute darüber sprechen, sondern ich möchte eine Predigtreihe über das Vaterunser starten. Und in der heutigen Predigt soll es um den ersten Teil gehen, um genau zu sein, um die ersten zwei Wörter, unser Vater. Mehr nicht, denn da steckt schon ein ganzes Thema drin, schon fast zwei Themen. Und wie mit meiner Einleitung schon angedeutet, habe ich der heutigen Predigt den Titel Bist du ein Christ gegeben. Denn genau das ist es, was die beiden Worte unser Vater implizieren, nämlich, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir ein Christ sind. In der Bibel gibt es übrigens keinen Unterschied zwischen bekehrt sein, Kind Gottes sein oder Christ sein. Das ist in der Bibel alles drei dasselbe. Und ja, selbst der Begriff Christ kommt schon in der Bibel vor. Deswegen heißt die Predigt heute: Bist du ein Christ? Ja, der ein oder andere fragt sich jetzt auch vielleicht, was das für eine komische Frage ist. Wenn ich an Gott glaube, also den Gott der Bibel, dann bin ich auch selbstverständlich ein Christ. Ja, habe ich früher auch gedacht. Ja, aber ganz so einfach ist das ja nicht, wie ich schon kurz erwähnte, denn Christsein ist dasselbe wie bekehrt sein. Und an Gott kann ich ja auch glauben, ohne dass ich mich bekehrt habe. Heute wird der Begriff Christ leider sehr, ja, gießkannenmäßig verwendet, wie man im Deutschen sagen würde. Also heute nennt sich quasi jeder Christ, der irgendwie an Gott glaubt, manchmal auch nicht, und man sich irgendwie wenigstens halbwegs auch mit einem Teil der Bibel anfreunden kann, dann nennt man sich heute schon Christ. Aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was die Bibel sagt, was ein Christ ist. Und lasst uns dazu einfach mal die Stelle lesen, wo der Begriff Christ das erste Mal in der Bibel vorkommt. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 26. Aber in dem Zusammenhang möchte ich schon ab Vers 25 lesen. Apostelgeschichte 11, Vers 25 und 26. Er, Barnabas, zog aber aus, nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Hier sehen wir, dass die Bezeichnung Christen sich auf Jünger bezog. Also die, die nicht einfach nur an Gott glauben, die werden ein paar Verse vorher auch erwähnt, sondern es geht ganz konkret um Menschen, die sich bekehrt haben und Jesus nachfolgen. Aber das Ganze ist jetzt auch vielleicht für den einen oder anderen noch etwas unübersichtlich, was das denn heißt. Und ja, damit komme ich jetzt wieder zu unserem Predigttext. Die beiden ersten Worte vom Vater Unser. Ich lese nochmal den ersten Teil in Matthäus 6, Vers 9. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Als erstes möchte ich auf das Vater eingehen. Gott, unser Vater. Vielleicht, bevor ich darauf eingehe, warum Gott unser Vater ist, erkläre ich vielleicht erst nochmal, was ein Vater überhaupt ist. Ich meine, eigentlich weiß jeder, was ein Vater ist. Jeder hat einen Vater oder hatte. Ich habe aber mal im Duden nachgeschaut, was dort steht, was die Definition von Vater ist. Dort steht als Definition 1a, Mann, der ein oder mehrere Kinder gezeugt hat. Gut, das ergibt Sinn. Unter 1b steht, Mann, der in der Rolle eines Vaters, siehe 1a, ein oder mehrere Kinder versorgt oder erzieht. Ja. Und als 1c steht dort, Mann, der als Beschützer, Helfer, Sorgender für andere da ist und eintritt. Ja, diese drei Definitionen, da stehen noch ein paar mehr Definitionen, ja, diese drei ersten Definitionen sind auch eine gute Beschreibung für Gott. Gott hat uns zwar nicht wortwörtlich gezeugt, aber dennoch hat er uns im Mutterleib geschaffen. Das sehen wir in der Bibel auch mehrfach. Und vielmehr noch, er adoptiert uns auch geistlich als seine Kinder, wenn wir uns bekehren und ihm nachfolgen. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 23. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ja, wenn wir Jesus bekennen, das heißt ihm nachfolgen, dann haben wir Jesu Vater auch als unseren Vater. Aber Gott ist auch nicht nur deswegen ein Vater, weil er uns geistlich adoptiert hat, sondern er erzieht uns auch. Und dazu möchte ich aus 2. Samuel einen Vers lesen. 2. Samuel 7, in Vers 14. Vers bezieht sich eigentlich auf Salomo. Genau. 2. Samuel 7, Vers 14. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Das ist sehr krass ausgedrückt, aber wir sehen durch die ganze Bibel hindurch, dass Gott seine Kinder wirklich mit Liebe erzieht und dabei natürlich auch mit Liebe züchtigt, zum Guten. Und außerdem sehen wir in der Bibel auch, dass Gott seine Kinder versorgt und sie beschützt und für sie da ist. Ich lese dazu Jeremia 31, Vers 9. Jeremia 31, der Vers 9. Mit Weinen kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich bringe sie zu Wasserbächen auf einen ebenen Weg, auf dem sie nicht stürzen. Denn ich bin Israel wieder zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Ja, was Gott hier sagt zu Israel, gilt auch für uns heute, wenn Gott unser Vater ist. Ja, ich habe jetzt zwei Stellen aus dem Ersten Testament gelesen. Manchmal denken wir vielleicht, dass Gott nur im Neuen Testament Vater ist, nur dort als Vater auftritt, weil da das auch sehr präsent ist, sehr prägnant ist. Aber Gott ist auch im Alten Testament natürlich schon Vater. Es gibt zwar nicht viele Stellen, wo Gott direkt als Vater bezeichnet wird, genau zu seinen 15 Verse, aber dafür sind diese sehr kräftig, finde ich. Drücken sehr deutlich aus, wer Gott als Vater ist. Ich möchte uns als Beispiel einfach noch drei Verse dazu lesen. Ihr braucht das nicht aufschlagen, ihr könnt das dann hier vorne mitlesen, weil ich werde die sehr schnell hintereinander dann auch vorlesen. Der erste ist Psalm 68, Vers 6. Psalm 68, Vers 6. Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Dann ein weiteres Beispiel aus Jesaja 9, der Vers 5. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ein drittes Beispiel aus Jesaja 64, der Vers 7. Jesaja 64, Vers 7. Aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner, wir alles sind das Werk deiner Hände. Ja, Gott ist ein guter Vater. Aber die wichtige Frage dabei ist eigentlich nicht, ob Gott ein Vater ist, denn das sehen wir in der Bibel eindeutig, dass er das ist. Sondern die wichtige Frage ist, wer ist Gott für dich? Ist Gott für dich einfach nur Gott? Ist Gott für dich sogar Herr? Oder kannst du Gott von Herzen Vater nennen? Früher hatte ich selbst Probleme damit, Gott auch als Vater zu bezeichnen. Für mich war er als Jugendlicher einfach immer nur Gott gewesen. Und wenn ich gehört hatte, wie andere Christen Gott Vater nennen, dann konnte ich das nie verstehen, wie das geht. Allein der Gedanke, Gott Vater anzusprechen, war unangenehm für mich. Aber mittlerweile ist das anders. Ich kann Gott von Herzen Vater nennen, aber ich weiß auch mittlerweile, warum ich das damals nicht konnte. Ich habe zwar an Gott geglaubt, aber selbst nach meiner Bekehrung hatte ich einige Zeit keine Beziehung zu ihm. Er war einfach der große Gott, der von oben auf mich herabschaut. Natürlich wusste ich, was die Bibel über Gott und über Gott als Vater sagt. Ich bin christlich aufgewachsen, habe das alles gelernt in der Zeit. Aber dieses Wissen hatte ich nur im Kopf gehabt. Das habe ich nicht im Herzen getragen. Aber wie gesagt, mittlerweile kann ich Gott von Herzen Vater nennen. Er ist für mich wirklich ein richtiger Vater, mit dem ich in einer engen Beziehung zusammenlebe. Kannst du das auch über dich sagen? Kannst du sagen, dass du mit Gott in einer engen Beziehung lebst? Wenn du das nicht sagen kannst, dann solltest du gut aufpassen, denn Jesus sagt uns deutlich, dass das unmittelbar zu einem echten Glauben dazugehört. Und ich möchte uns dazu eine Stelle aus Johannes 14 lesen, wo Jesus das direkt sagt. Johannes 14, die Verse 6 bis 9. Johannes 14, die Verse 6 bis 9. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Wenn du, wie Philippus, nicht weißt, wer der Vater ist, also Gott nicht Vater nennen kannst, dann könnte das daran liegen, dass du Jesus nicht richtig erkannt hast. Also schon Jesus nicht. Zumindest war das bei mir damals genau das. Aber mir war das damals nicht bewusst. Ich wusste es nicht. Aber du weißt es jetzt. Ich habe es dir erzählt. Ja, und wenn du das bei dir jetzt erkennst, dann kannst du auch direkt anfangen, etwas daran zu ändern. Bete zu Gott, dass er dir hilft, ihn als deinen Vater zu erkennen. Denn nur so kannst du dir sicher sein, dass du auch wirklich sein Kind bist. Und dazu möchte ich einen weiteren Vers aus Johannes lesen, Johannes 1, den Vers 12. Johannes 1, Vers 12, wo das auch nochmal deutlich gemacht wird. So viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier sehen wir, dass das alles zusammengehört. Nur wenn wir Kinder Gottes sind, ist er natürlich unser Vater. Das ist logisch. Aber ja, so wie es in der Welt manchmal leider ist, dass Kinder mit ihrem leiblichen Vater nichts mehr zu tun haben, ihr Vater aber dennoch ihr Vater bleibt natürlich, weil das ist Biologie. So kann es aber auch bei uns und Gott sein, dass er zwar unser Vater ist, aber wir das im Leben nicht leben oder umsetzen können. Allerdings können wir bei Gott nicht einfach in eine Geburtsurkunde schauen oder einen Vaterschaftstest machen. Sicherheit darüber, dass wir wirklich Kinder Gottes sind und er unser Vater ist, können wir nur haben, wenn wir wirklich mit ihm in einer engen Vater-Kind-Beziehung leben. Aber wenn du dir jetzt nicht sicher bist, ob Gott dein Vater ist oder du vielleicht weißt, dass er nicht dein Vater ist, dann kannst du einfach im Gebet zu ihm kommen. Und wenn du dir unsicher bist, wie du das machen sollst, dann kannst du das auch mit jemandem zusammen machen, der ein Kind Gottes ist, eine Person, der du vertraust, mit der du gut zurechtkommst. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, es lohnt sich wirklich, mit Gott als Vater zu leben. Wenn ich mein Leben anschaue, damals, bevor ich Gott Vater nennen konnte und heute, wo ich Gott Vater nennen kann, dann ist das ein komplett anderes Leben. Das ist komplett anders, ein Vielfaches besser als früher. Es ist vielleicht nicht einfacher, aber es ist definitiv besser. Und von dieser Beziehung zu Gott möchte ich jetzt zur Gemeinschaft mit anderen Christen kommen. Bei Vater Unser spricht Jesus ja nicht mein Vater, der du bist in den Himmeln, sondern er sagt unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und dieses Unser ist nicht einfach nur ein kleines Füllwort, was wir so daher sagen, sondern es hat eine enorm große Bedeutung. Denn wenn eine ganze Gemeinde sagt, unser Vater im Gebet, dann hat das doch eine Bedeutung, oder? Damit sagen wir doch, dass wir eine Familie sind, dass wir zusammengehören. Die ersten Christen in der ersten Gemeinde in Jerusalem haben das zumindest auch genau so verstanden und genau so gelebt. Das möchte ich jetzt auch einmal lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Sie, die ersten Christen, verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften alle Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nachdem nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Ja, hier sehen wir, wie die ersten Christen sich als eine große Familie gesehen haben. Und so sind auch wir eine große Familie in Gott, unserem Vater. Und auch Petrus macht das in seinem ersten Brief sehr deutlich, was die Grundlage dieser unserer Familie sein sollte. Das lesen wir in 1. Petrus 3, in den Versen 8 bis 9. Erste Petrus Kapitel 3, Vers 8 und 9. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Ja, stellt euch mal vor, dass das in jeder Familie so funktionieren würde. Voll Liebe, Barmherzigkeit, demütig und segnend. Das wäre toll, oder? Und genau das will Jesus für unsere Gemeinde, für uns in der Gemeinde. Genau dieses tolle, optimale Zusammenleben sollen wir haben. Aber ist das denn immer so? Gibt es niemals Unstimmigkeiten oder gar Streit in der Gemeinde? Leider gibt es das doch. Leider kommt es immer wieder vor, dass in einer Gemeinde kein Friede herrscht. Wenn jemand mit etwas unzufrieden ist, dann ist das ja erstmal nicht schlimm, das ist normal. Aber es kann Schlimmes daraus entstehen, wenn wir damit falsch umgehen. Wie gehst du damit um, wenn dich etwas an jemandem stört? Gehst du zu dieser Person, setzt dich mit ihr zusammen, sprichst mit ihr, klärst das mit ihr? Oder redest du vielleicht hinter ihrem Rücken mit der Person? Verbreitest womöglich böse Gerüchte? Sowas kann schnell passieren und da müssen wir gut aufpassen, denn das ist nicht nur nicht gut, sondern die Bibel sagt eindeutig, dass das Sünde ist, schlecht über andere hinter ihrem Rücken zu reden. Im Jakobusbrief können wir übrigens dazu auch die größte Ursache von Uneinigkeit und Streit nachlesen. Wir lesen das in Jakobus 3, Vers 16. Jakobus 3, Vers 16. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Eifersucht und Eigennutz oder auch Neid und Streitsucht, könnte man es auch übersetzen. Das ist die Grundlage von vielen Problemen in der Gemeinde, wenn nicht sogar von allen Problemen. Das muss für einen selbst ja noch nicht mal offensichtlich sein, das kann auch ja versteckt sein. Aber am Ende ist es doch eigentlich immer diese beiden Dinge, Eifersucht und Eigennutz oder Neid und Streitsucht. Jakobus schreibt in seinem Brief dazu aber auch die Lösung dafür, direkt in den nächsten beiden Versen, in Versen 17 und 18. Jakobus 3, Vers 17 und 18. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Die Weisheit von oben, also von Gott. Ja, wir brauchen zwingend Gott, um echten Frieden leben zu können. Ein Friede, der nicht auf sich selbst schaut, sondern der als erstes auf den anderen schaut. Und zwar selbst bis in den hintersten Hintergedanken hinein, bis in das tiefste Unterbewusstsein hinunter. Einen solchen Frieden kann ein Mensch nicht von sich selbst aus haben. Dazu brauchen wir nur in die Welt schauen, das gibt es nicht. Jeder in der Welt schaut zuerst auf sich irgendwo. Einen solchen Frieden gibt es nur bei Gott. Ich habe ja auch gerade schon einiges über Gott als Vater erzählt. Und Gott Vater nennen zu können und mit ihm diese Beziehung zu haben, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir in der Gemeinde echten Frieden miteinander haben können. Wir werden in der Bibel immer wieder dazu aufgefordert, in völligem Einklang mit unseren Geschwistern zu leben. Ja, und auch entgegen manchen negativen Stimmen ist das absolut möglich. Wir können in völliger Einheit und völligem Frieden zusammen leben. Die ersten Christen haben es ja vorgemacht. Wir haben das gelesen gerade in der Bibel, in Apostelgeschichte 2. Ja, wir lesen auch von Auseinandersetzungen in der ersten Gemeinde. Auch da gab es Auseinandersetzungen, Unstimmigkeiten. Aber am Ende gab es immer eine Lösung in Frieden. Es gab am Ende keinen Streit mehr, keinen Hass, eine Lösung in Frieden. Ihr könnt das zum Beispiel nachlesen bei dem sogenannten Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Das könnt ihr zu Hause nachlesen. Das ist durchaus möglich. Im Hebräerbrief lesen wir auch noch eine weitere Voraussetzung, damit wir diesen Frieden und auch diese Liebe haben und darin zusammenleben können. Das möchte ich einmal lesen in Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Hebräer 10, Vers 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Hier sehen wir auch, wie wichtig es ist, dass wir persönliche Gemeinschaft in der Gemeinde haben. Ich meine, das ist auch eigentlich logisch, denn wie soll ich mich mit meinen Glaubensgeschwistern gut verstehen, wenn ich sie überhaupt nicht kenne? Wie soll ich Uneinigkeiten klären, wenn ich nicht da bin? Und ich meine damit auch nicht nur das Problem, dass man als Gemeindemitglied seit den Livestreams gerne mal sonntags morgens ein bisschen gemütlicher ist, sich auf dem Couch bequem macht, weil man ja, keine Lust hat, zum Gottesdienst zu kommen, weil es einem zu viel Stress oder einfach zu anstrengend ist, vor Ort zu kommen. Denn das hat ja auch nicht viel mit Familie zu tun. Beim Weihnachtsessen schalte ich mich ja auch nicht bei Livestream dazu. Aber es geht auch um die sonstigen Gemeindeveranstaltungen. Die wöchentliche Bibelstunde, die Gebetswoche, die Gemeindestunden oder Missionsabende und andere Veranstaltungen, die übers Jahr verteilt immer wieder stattfinden. So viele Leute bekommt man da leider nie zu Gesicht. Mit seiner leiblichen Familie ist man ja auch regelmäßig zusammen. Natürlich gibt es auch immer wieder Situationen, wo einfach was dazwischen kommt, man nicht kommen kann. Dass man arbeiten muss und wenn man Schichtarbeit hat und nicht kommen kann, dass man familiäre Probleme hat und nicht kommen kann, dass man selbst nicht fahren kann und abgeholt werden muss und keinen findet, der einen bringt. Es gibt einige Gründe, die ja wirklich gute Gründe sind. Aber oft genug hat es nichts mit solchen Gründen zu tun. Was sagt es über das Verhältnis zu seiner Familie aus, wenn man nicht an Familientreffen teilnimmt, obwohl man eigentlich dabei sein könnte und man vielleicht nur zu bequem ist? Das ist in der Gemeinde, dieser geistlichen Familie, nicht anders. Das Predigtthema heißt ja, bist du ein Christ? Der Titel der Predigt. Und diese Frage ist auch hier extrem wichtig. Denn wie wir gerade in den verschiedenen Bibelversen gesehen haben, ist es für einen echten Christen ja Standard, mit seinen Glaubensgeschwistern in Frieden und Einheit zusammenzuleben. Aber wer mit den anderen Gemeindemitgliedern nicht in Frieden und Einheit lebt, einer langfristigen Basis das nicht macht, muss ich vor diesem Hintergrund fragen, ob er denn wirklich ein Christ ist. Denkt dran, diese Frage stelle ja nicht ich, sondern das sehen wir in der Bibel, diese Frage. Wenn wir nicht in Einheit leben mit anderen Christen, dann ist das genauso, wie wenn wir Gott nicht Vater nennen können. Das ist das Gleiche am Ende. Die gleiche Ursache. Du kannst dir nicht, oder der gleiche Effekt, du kannst dir nämlich nicht sicher sein, ob du wirklich ein Christ bist. Und deswegen, wenn du ernsthafte Probleme mit anderen Gemeindemitgliedern hast, dann ist es wichtig, dass du das schnell zu klären und das schnell aus der Welt zu schaffen. Nur wenn wir in Frieden und Einheit zusammenleben, können wir diese Unsicherheiten, ob wir denn wirklich ein Christ sind, ausräumen. Denn es gibt keinen Test, den wir machen können, keinen wissenschaftlichen Test, ob wir ein Kind Gottes sind. Das können wir nur durch unser Zusammenleben und durch unsere Frucht im Glauben herausfinden. Wir sind eine Gemeinde in Christus, eine Gemeinschaft. Und Paulus macht das deutlich in Galater 3, im Vers 27 und 28. Den möchte ich auch einmal lesen. Galater 3, Vers 27 und 28. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann oder Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus. Wir sind alle eins. Eins in Christus, eine Familie, eine Einheit. Und das gilt es zu bewahren. Es wird immer wieder vorkommen, natürlich, dass wir etwas in der Gemeinde nicht toll finden. Aber dann dürfen wir uns davon nicht wegreißen lassen. Sondern wir sollen das einfach direkt klären, indem wir mit den betroffenen Personen in Liebe sprechen. Wenn wir Probleme mit einer Person haben, dann lasst uns nicht hinter dem Rücken der Person sprechen, sondern offen mit ihr selbst. Ansonsten entsteht nur Streit und dann Hass und am Ende Zerbruch. Lasst uns versuchen, in einer freudigen, freundlichen Gemeinschaft zusammen zu leben. Ja, dazu gehört es auch, dass wir uns regelmäßig treffen und insbesondere in der Gemeinde, aber auch in Hauskreisen oder so privat. Nicht nur im Sonntagsgottesdienst, sondern auch unter der Woche. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Heute ging es um die ersten beiden Wörter vom Vater Unser, also die beiden Wörter Vater und Unser. Gott ist unser Vater und wir dürfen und sollen ihn Vater nennen. Das geht natürlich nur, wenn wir wirklich in einer Beziehung mit ihm leben. Wenn du denkst, dass du das nicht hast, dass du diese Beziehung nicht hast, dann kannst du heute schon direkt im Gebet zu Jesus kommen und ihn um Hilfe bitten. Und du kannst auch gerne andere Christen bitten, dass sie für dich auch beten. Denn wir leben hier zusammen in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde. Wir sind nicht einfach nur irgendwelche Leute mit dem gleichen Hobby. sondern wir sind durch Gott, unserem Vater, alle Geschwister, eine große Familie. Gott macht das alles möglich. Streit und Hass hat in der Gemeinde nichts verloren und deswegen müssen wir versuchen, alles so schnell wie möglich zu klären. Gott, unser Vater, ist bei uns. Er hilft uns und schenkt uns Weisheit dafür. Nur so können wir auf die Frage, bist du ein Christ, wirklich mit Ja antworten. Ich möchte die Predigt schließen mit Philipper 4, Vers 20. Philipper 4, Vers 20. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.